At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Das ist Pixel Popcorn, der Videospiel- und Filmpodcast.
Get ready.
Präsentiert von Oberpfalz Medien.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Pixel Popcorn Podcast mit mir, dem Dominik. Nachdem es in den letzten Folgen um Filme ging, widmen wir uns heute einem anderen popkulturellen Phänomen, nämlich Videospiele. Heute habe ich mir als Gast einen meiner besten Freunde eingeladen, den Matthias Uhl aus Weiden. Hallo an dich, Matze.
Hi, Dominik.
Wir beide verbinden im Allgemeinen sehr viel mit Videospiele und möchten heute einmal über unsere prägendsten Momente, Erinnerungen und so weiter sprechen. Matze, kannst du dich noch an eine ganz frühe Erinnerung aus deiner Kindheit erinnern, wie du zum ersten Mal mit Videospielen in Berührung gekommen bist?
Ja, dann fangen wir am Anfang an. Also das erste Videospielerlebnis tatsächlich ist der alte graue Gameboy gewesen. Der erste Mobile Handheld, wie man heute sagen würde. Und das erste Videospiel in der Erinnerung ist tatsächlich Tetris. Der Klassiker.
Ja, würde ich also unterschreiben. Also Tetris lag bei mir auch dabei, beim Gameboy damals. Ich kann mich noch erinnern, das war ein Weihnachten Anfang der 90er, als dann ja dieser graue Kasten einfach unterm Weihnachtsbaum lag. Ich glaube, die Verpackung müsste bei dir drüben liegen. Kannst du mal draufschauen, was da eigentlich so hinten draufsteht? Das würde mich gerade mal interessieren.
Ja, die habe ich hier. Also das ist wirklich absolut mitreißend, wenn sie hier vor allem von leistungsstarken CPU-Zentraleinheiten und Mikroprozessoren sprechen und geballte Live-Action. Und was man nicht vergessen darf, da waren damals auch noch 4 Magnum-Batterien dabei. Die hat man sonst nur im gut sortierten Einzelhandel bekommen. Ne?
Also. Auf jeden Fall, ja. Damals wirklich ein High-End-Produkt gewesen. Also davon bin ich ja überzeugt. Umsonst hat sich das gute Teil nicht millionenfach auf der ganzen Welt verkauft. Und der Typ, der Tetris ja gemacht hat, ist ja eh steinreich, obwohl es da ja auch ein bisschen Probleme gab. Da gab es ja ein paar Diskussionen, aber das soll heute nicht das Thema sein.
Genau. Interessant dazu, der hat dann tatsächlich noch ein paar Nachfolger gemacht, wo es dann darum geht, Gesichter aufzubauen und Hüte irgendwie aufzusetzen oder sowas. Alles maßlos gescheitert, also in der Versenkung verschwunden.
Also quasi One-Hit-Wonder wie in der Musikindustrie.
Genau, aber es hat dann gereicht, glaube ich, dass er davon gut leben konnte am Ende des Tages.
Kann man auch aber gut vorstellen, weil so viel da über die Ladentheke ging, also da war schon einiges, genau.
Ja,
und dann machen wir gleich mal weiter mit der ersten eigenen Konsole. Das war auch damals das war, glaube ich, Geburtstag bei mir. Und bei mir war es damals das Super Nintendo, das SNES mit Super Mario World. Später dann natürlich Donkey Kong Country 2, was mir extrem geprägt hat. Die guten Affenspiele, die Affen-Jump'n'Runs, kann man auch heute immer noch sehr gut spielen. Genau. Und ja, da hängen sehr, sehr viele Erinnerungen dran, alleine auch vom Soundtrack und von den Charakteren. Ich muss dazu sagen, Fun Fact an dieser Stelle, selbst meine Oma hatte ein Super Nintendo damals. Und immer meine Verwandtschaft kommt halt aus Berlin, ne? Und immer als wir dann oben waren, haben wir dann auf dem SNES meiner Oma dann gespielt. Sie hat tatsächlich gern leidenschaftlich Tetris 2 gezockt, was ich ja überhaupt nicht verstehen kann. Also ich bin insgesamt nicht so der Tetris-Fan. Wie war das bei dir? Was war denn deine erste Konsole? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, also im Prinzip wurde es in unserer Familie dann so durchgeschenkt. Als der Super Nintendo dann damals rauskam in den Haushalt meiner Eltern und an den Fernseher meines Vaters, wurde den Kindern quasi der Gameboy geschenkt.
Ja.
Was dann auch dazu geführt hat, dass man dann natürlich damit auch wesentlich mehr Zeit verbringen konnte. Und das war dann quasi auch auf dem Gameboy, weil ich hier hinten auch noch gerade hinten drauf sehe, Super Mario Land. Das ist tatsächlich mein erstes selbst durchgespieltes Videospiel mit diesem Endlevel. Yes. Wo Mario im Skypop drin ist und du erst gegen diese Wolke kämpfst, die Hühner auf dich schießt und immer wie eine Ziege mäht, wenn du sie triffst. Das war das erste, das war der erste Erfolgsmoment im Gaming und damals war das Spiel ja auch noch so, wenn du dazwischen drin gestorben bist, dann ging es dann irgendwann wieder von vorne los.
Also ja, da war es einfach vorbei. Also da was ist keine, Elden Ring?
Da waren keine, genau, da gab es keine Safe Games. Also wir haben die harte Schule des Gamings am Anfang noch durchgemacht. Aber zum Super Nintendo, wie gesagt, als der dann in unser Haushalt, in unseren Haushalt kam, waren wir dann natürlich mit dabei. Die Klassiker hast du ja schon gesagt, also allen voran halt dann Super Mario Land, Donkey Kong Country, was wir viel gespielt haben zu Hause, weil man es eben auch zu zweit spielen konnte mit dem Bruder, war dann Street Fighter 2 als Fighter. Ich habe auch unglaublich viel als Kind SimCity gespielt, habe das allerdings nie richtig verstanden, wie das funktioniert hat.
Das müsste das SimCity 2000 gewesen sein, oder?
Ich glaube, es ist ein Port ja gewesen vom PC eigentlich. Und das Spiel auf dem Super Nintendo, womit ich die meisten Stunden meiner Kindheit verbracht habe, war tatsächlich Harvest Moon, der erste offizielle Landwirtschaftssimulator.
Ja, so kannst du ihn eigentlich nennen. Ja.
Genau, also da habe ich unglaublich viel Zeit reingesteckt. Ich habe dieses Spiel geliebt. Ich daddel das auch heute hin und wieder mal kurz gerne an, weil das maximale Entspannung eigentlich immer bietet. Und als Kind war es natürlich wesentlich schwerer als jetzt als Erwachsener, wenn du weißt, wie das Spiel eigentlich auch wirklich funktioniert. Aber es hat Spaß gemacht, seine Kühe zu streicheln und Hühner zu versorgen.
Ja. Anderes Spiel, wo wir, glaube ich, beide sehr, sehr viel Zeit reingesteckt haben, sind die Pokémon-Spiele. Angefangen natürlich mit Blau, Rot und später dann auch Gelb, also da muss ich wirklich sagen, da war ich sehr gefangen, so Ende der 90er, es war glaube ich 1998, als das erste Pokémon bei uns erschien, da war ich wirklich von Anfang an gefesselt. Ich habe da vorher in den Spiele, ja in den Videospielmagazinen quasi alles aufgesaugt, was da auf einmal da war, also ja, da kommen irgendwelche, was weiß ich, 100 komische Taschenmonster mit einer so gelben Maus-Pokémon, das war natürlich das Pikachu dann.
Du hast sogar Pokémons gesagt mit S oder, nee, oder war das beabsichtigt?
Natürlich, ist Singular und Plural. Für alle, die es nicht wussten, es bleibt Pokémon. Es gibt keine Pokémons, es gibt keine Pokémans, es gibt keine Pokémon oder irgendwas.
Wenn man sich die damaligen Nachrichten dazu immer angeschaut hat, wo es immer um Pokémons ging, was natürlich verwerflich und falsch ist.
Ja, das stimmt.
Auf jeden Fall prägend. Muss man dazu sagen, also vorher kam ja tatsächlich auch bei uns noch der N64 raus, der nochmal kurz so eine Lücke gefüllt hat. Und wie du richtig gesagt hast, also ich glaube, jedes Kind, was in den 90ern aufgewachsen ist, also ich kannte zumindest keinen, der davon nicht betroffen war, war dann Teil des Phänomens. Also Pokémon ist ja 96 dann in Japan erschienen. Und hat dann seine Wellen erst über die USA und dann irgendwann natürlich zu uns geschlagen. Und wir hatten ja das, dass bei uns der Anime schon lief. Einen Monat, glaube ich, bevor die Spiele released wurden. Das heißt, die Kids waren alle schon maximal heiß. Und damals war bei mir auch wirklich interessant. Das war interessant. Das war ein Krankenhausaufenthalt. Und wie du es ja weißt, wenn du als Kind dich im Krankenhaus befindest, da kriegst du grundlegend immer was geschenkt. Und das war dann bei mir tatsächlich der Wechsel auf den Game Boy Color zusammen mit einer blauen Edition. Und dann war ich da in dem Pokémon-Loop gefangen und kam auch so schnell nicht mehr raus.
Ja, das war auch dieser Umschwung. Dann auf einmal war der Game Boy Color da. Und du kanntest ja vom normalen Game Boy halt nur schwarz-weiß, dieses komische Gelb-Orange, wie auch immer das man betiteln möchte. Und dann auf einmal gab es die ersten Farben. Und das war halt dann schon eine neue Ära, weil wir kannten ja nichts bis auf Super Nintendo, was halt normale Farben halt hatte, aber in Sachen Handheld war der Game Boy bis dato halt so schwarz-weiß-gelb immer.
Ja. Mit einer komischen Sättigung noch dazu.
Ja, jawohl. Genau. Und du hast halt während den Autofahrten hast du nichts gesehen, du hast quasi immer eine Taschenlampe mit dabei.
Das Klassische, ich möchte nachts im Bett noch eine Runde zocken und brauche dafür noch eine kleine Lampe, die auf den Hintergrundbeleuchtung gab es damals noch nicht. Das war Luxus.
Das können die...
Es gab aber für den Game Boy doch dann irgendwann diesen Aufstecker mit den integrierten Batterien das war ganz fancy.
Das war ein richtiger Segen, dann auf langen Autofahrten dann das dabei zu haben, wenn dann der nächste Tunnel... anstand, dann wusstest du, jetzt ist es gleich soweit, mach mal die Lichter an, genau. Das können auf jeden Fall angehende Zocker oder die gerade mit dem Zocken begonnen haben, können das gar nicht mal nachvollziehen, also die junge Generation heutzutage. Und da würde ich gleich zum nächsten Thema kommen, was viele auch nicht mehr nachvollziehen können. Da, was mich sehr, sehr beeindruckt hat damals, war dieser Sprung von 2D auf 3D. Also insbesondere weil wir gerade vom SNES kommen, Super Mario World, war immer von links nach rechts. War ein klassisches Jump'n'Run, einfach man hat so sein Ding halt gemacht und dann kam das N64 auf einmal mit Super Mario 64.
Und so gefühlt einer offenen Welt auch, genau, irgendwie in dem Spiel, obwohl es noch so in Leveln getaktet war. Aber
richtig,
das Bewegen in alle möglichen Richtungen oder alleine am Anfang, dass man in diesem dreidimensionalen Gesicht rumziehen konnte.
Ja, das war eine wirkliche Offenbarung, weil also zu dem Zeitpunkt kannte ich nichts Besseres, was in 3D-mäßig so gut umgesetzt worden war. Ein paar Jahre später gab es das gleiche Phänomen dann meinetwegen mit GTA 2. Und dann kam auf der PlayStation 2 GTA 3 raus, wo ich mir dachte, man hatte diese Top-Down-Ansicht ja von GTA 2, ne? Und dann wechseln wir auf einmal in GTA 3 ins komplette 3D. Wo ich mir dann dachte, oh mein Gott, es wird nie wieder ein schöneres Spiel gegeben. Und ich habe es wirklich damals auch sehr, sehr ausgiebig gezockt. Und ja, heutzutage mit GTA 5 ist das natürlich noch viel, viel weiterentwickelt.
Ja, ich weiß noch, also vor dem N64 gab es ja die PlayStation, die war schon da, glaube ich. Der kam ja dann ein bisschen später, aber Nintendo hat halt immer den Vorteil gehabt, dass die ja quasi direkt für ihre eigenen Konsolen produziert haben. Und dann natürlich die 3D-Umsetzung auch bei so Spielen wie Mario und Donkey Kong natürlich auch ein bisschen noch krasser aussah als jetzt bei Spielen, die heutzutage super realistisch sein müssen und halt weg sind von diesem ganzen, ich nenne es jetzt mal eine Zeichentrick-Optik oder ähnlichen.
Ja.
Und da war das damals schon das Maß aller Dinge. Gab natürlich auch auf dem N64 dann ein paar Spiele, da ist viel Grafikpower in die aufwendige Darstellung von Nebel geflossen, sage ich
ja,
jetzt mal.
Auf jeden Fall, ja.
Oder die Spiele waren dann im Hintergrund immer so ewig abgedunkelt und haben so eine Weitsicht suggeriert, die eigentlich überhaupt nicht da war.
Turok.
Genau, Turok war so ein Klassiker. Und also auch diese Power-Konsole, die hatte auch ihre Grenzen damals, ne?
Ja, genau. Ja, sehr, sehr gut auf jeden Fall, ja. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal weg von den ersten Konsolen hin zu PC und Online-Gaming, weil das auch damals bei mir wirklich, ich kann es nicht sagen, sehr, sehr viel Zeit gefressen hat. Also da muss man einmal anfangen, so der erste PC, was war das damals für eine Kiste? Was hattest du stehen? Kannst du dich doch noch an deinen ersten PC erinnern? Nee,
also es war auch nicht mein erster PC, sondern das war so Ende der 2000er, als dann der erste grundlegende PC Einzug erhalten hat bei uns zu Hause. Und es war natürlich ein komplett neuer Umgang. Es war damals auch noch der Klassiker mit, es kann nicht telefoniert werden, wenn jemand im Internet ist. Und da wurde, glaube ich, auch noch pro Minute abgerechnet und der ganze Spaß. Und die ersten Berührungen mit einem wirklichen Spiel am PC war bei mir tatsächlich klassisches Strategiespiel. Das war Age of Empires bei mir damals. Ein Strategie- und Aufbauspiel, kennt wahrscheinlich auch jeder. Das waren so die ersten Berührungspunkte mit dem PC an sich, ja. Und das ist dann quasi gegipfelt in einem Höhepunkt, sage ich jetzt mal, als Command & Conquer Alarmstufe Rot 2 rauskam. Da bin ich damals durch einen Kumpel drauf angestoßen worden und das haben wir uns dann alle gekauft. Und dann gibt es eigentlich nur noch ein Stichwort und das heißt LAN-Party. Und ich glaube, da können viele, die in diesen 2000ern mit uns aufgewachsen sind, ordentlich was anfangen. Also da reden wir halt von langen Nächten, ungesunden Essen und wenig Körperpflege oder sowas am Ende, ne?
Ja, zocken bis zum Umfallen. Also da war es wirklich Programm. Man hat gezockt, bis man nicht mehr konnte. Also
es konnte einen nur der Tod befreien von dieser LAN-Party.
Genau, entweder. Aber man ist ja dann eh irgendwann gerespawnt, sage ich mal, und dann saß mal wieder am Platz ein paar Stunden später und dann ging es weiter.
Genau, also es war das klassische Wochenende. Du bist am Freitag zu deinem Kumpel gefahren worden, hast du wahrscheinlich dein ganzes Zeug mit dabei gehabt oder wenn du Glück hattest, war sein Bruder nicht da und du konntest gleich den PC nutzen, dann wurde da aufgebaut, dann saßen da 6-7 Leute.
Vor allen Dingen war das damals nicht so einfach, weil du, heutzutage gibt es ja Gaming-Laptops und so weiter, dann packst du mal schnell ein, gehst auf die LAN und kannst loszocken. Nein, damals musstest du deinen Tower mitnehmen, du musst dir alle Kabel mitnehmen, Maus, Tastatur, du hast diesen dicken Röhrenfernseher noch mitschleppen müssen. Also am besten wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn du so einen Pickup-Truck gehabt hättest für deine ganzen Sachen. Und dann, ja, bis das Ganze auf der LAN eingerichtet war, dann die Patchkabel durchgelegt und die Switches verteilt. Also gingen schon mal ein paar Stunden ins Land, bis die LAN dann eigentlich ja angefangen hatte damals.
Ja, genau. Und dann hat wieder irgendwas nicht gestimmt. Dann hast du einen Fehler gesucht mit einem Rudel von Leuten, die eigentlich überhaupt keine Erfahrung dran haben und sich da von irgendwem haben irgendwas zeigen lassen. Und im Internet nachgucken war teilweise ja auch noch nicht so, wie das heute ist, dass du dir mal schnell ein YouTube-Video dazu anschaust.
Richtig.
War dann Learning by Doing.
So war das damals, genau. Also wie du auch gesagt hast, gerade am Anfang, bei dir waren es die Strategiespiele, das unterschreibe ich so. Du hattest mit Age of Empires angefangen. Bei mir war es damals die Siedler 2. Ich hatte das zum ersten Mal bei einem Onkel gesehen. Dann habe ich mir gedacht, hey, auf PC gibt es ja auch sehr, sehr gute Spiele. Jetzt wird es, glaube ich, mal Zeit, sich einen PC anzuschaffen. Habe ich dann auch gemacht. Und dann auch als Siedler 2 war es. Ich hatte auch dann Age of Empires wirklich sehr, sehr lange gespielt. Besonders in dem Editor, wo du dann quasi deine eigenen Armeen aufeinander hast losrennen.
Ja, genau, du hast das Spiel quasi vorher aufgebaut, genau, und dann ging das mittendrin irgendwie schon los.
Ja, und dann kam natürlich auch Counter-Strike, das hast du natürlich auch sehr, sehr ausgiebig auf der LAN gezockt, war auch eines meiner ersten Online-Spiele. Ich weiß, das müsste mit ISDN dann gewesen sein, der Nachfolger des 56K-Modems. Da gab es dann schon mal keine so Geräusche mehr, ne, vom Modem, diese elektronischen Geräusche. War sehr, sehr
nie gespielt.
Cool, auf jeden Fall. Nie gespielt. Etwas, was ich nie gespielt habe, ich aber weiß, dass du das ausgiebig gespielt hast, ist World of Warcraft.
Oh ja, das kam dann...
Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber.
Da kam dann ein, nennen wir es jetzt einfach mal, ein gewisser Sog bei World of Warcraft. Also das war eigentlich nach einer langen Gaming-Abstinenz. Also ich habe natürlich nach wie vor, hast du immer irgendeine Konsole gehabt. Ich habe immer so ziemlich den aktuellsten Pokémon-Titel gespielt. Dann hat man immer was auf dem Gamecube gehabt und zu World of Warcraft kam ich tatsächlich dann etwas später erst. Da war die erste Erweiterung damals, Burning Crusade, schon draußen, stand schon kurz vor der zweiten und bin dann eben durch einen kompletten Freundeskreis da reingekommen, weil alle gesagt haben, du musst unbedingt mal World of Warcraft spielen. Dann habe ich mir erstmal gedacht, was ist das überhaupt? Ja, ist ein MMO-RPG, Massive Multiplayer Online. Habe ich mir gedacht, okay, sag mir gar nichts, um was geht's da? Ja, das Spiel ist quasi immer online, also, und das hat keinen Speicherpunkt und das läuft quasi weiter, auch wenn du nicht spielst. Also es war für mich so noch nie großartig damit befasst und dann eingestiegen. Die Anfänge da waren auch tatsächlich relativ rudimentär. Da hast du ein bisschen so vor dich hingewurschtelt. Du fandest halt die Option cool, dass du halt immer so einen Gildenchat hattest. Dann hattest du natürlich auch Teamspeak. Das heißt, du hast dich eingeloggt, bis abends da direkt mit deinen Kumpels connected gewesen. Und dann, wenn du quasi das Level Cap erreicht hast und Raid-fähig warst mit der Gilde, dann hast du ja endgültig mal überhaupt erst diesen Endgame-Content kennengelernt, was es in dem Spiel eigentlich geht. Also es gibt ja Leute, die machen ja da verschiedenste Dinge. Es gibt welche, die haben den einfach als Wirtschaftssimulator gespielt, indem sie im Auktionshaus Sachen kaufen, teuer verkaufen. Es gibt Leute, die sind da den ganzen Tag angeln gegangen.
Ich kenne Leute, die haben darin geheiratet.
Ja, das gab's tatsächlich auch. Oder wenn du manchmal an Silvester online warst und welche da auch Silvester gefeiert haben, tatsächlich interessant. Nee, und dann kam aber der Schritt, dass ich in einer Gilde war, wir relativ ordentlich geradet haben, aber nie in dem High-End-Content und ich dann quasi vom Gefühl her einfach wusste, also ich war dort sehr, sehr gut und hatte nochmal die Ambition, ein bisschen höher zu spielen, habe mich dann bei einer richtigen Progress-Gilde beworben damals. Progress quasi heißt 6 Raid-Tage die Woche, Freitag bis Samstagabend, jeweils Open-End, Sonntag ein bisschen entspannter, aber wirklich mit Verpflichtungen, wenn du da, das ist im Prinzip, wenn du irgendwo Fußball spielst oder sonst was nachgehst, du musst da anwesend sein. Und da bin ich dann reingekommen, das ist quasi so der übliche 2 Schritte zurück, weil da kam ich als Backup erstmal hin, weil das Level dort unglaublich hoch war und man musste sich dann erstmal reinspielen. Man war dann in diesen ersten Farm-Raids dabei und hat sich dann erstmal in die wirklichen Stamm-Raids reinspielen müssen und das hat unglaublich viel Zeit gefressen. Ich war aber damals auch an dem Punkt, wo das möglich war. Ich war ganz chillig in meiner Berufsausbildung, habe ansonsten außenrum nicht viel gemacht und konnte die Zeit investieren und wollte das natürlich auch. Und dann war ich am Schluss in einer Progress-Gilde, wo es wirklich darum ging, Bosse schnellstmöglich zu legen und auf dem höchsten Level zu spielen, wo auch nur wenig Fehler verzeiht werden. Und war auf jeden Fall eine spannende Zeit.
Ja. Und warum hast du dann letztendlich aufgehört zu spielen? War das dann auch quasi zeittechnisch geschuldet oder gab's dann einen Auslöser? Was der Grund, warum du dann gesagt hast, ja, okay, ich lasse es jetzt einfach?
Nee, das war tatsächlich so. Also man hatte die Leute, mit denen man in der Gilde war, das hat man sich ja auch am Anfang gar nicht so vorgestellt. Wir haben uns im Jahr alle 2-3 Mal im Real Life gesehen. Einer davon hatte einen großen Bauernhof, wo wir uns dann immer getroffen haben, auch ohne PC. Dort haben wir dann gegrillt, haben das Wochenende verlebt. Man hat sich auf der Gamescom immer mal gerne getroffen früher. Das haben wahrscheinlich viele Gamer gemacht mit ihren Kollegen, die sie sonst nur aus dem Online-Spiel kannten. Ja. Und dann war irgendwann ein Punkt erreicht innerhalb einer Erweiterung, wo tatsächlich einfach nur die Lust weg war, die Lust, der Wille, wo man sagt, na, es wird mir auch ein bisschen repetitiv.
Ja.
Und ich möchte nochmal was anderes machen oder mich auch generell, es war jetzt kein großer Wendepunkt im Leben, aber ich habe, glaube ich, schlicht und ergreifend einfach die Lust dann verloren.
Okay.
Aber ich bereue das überhaupt nicht. Also es war eine unglaublich tolle Zeit. Ich habe da tolle Menschen auch kennengelernt. Bin quasi nicht vereinsamt in meinem Zimmer, während ich den ganzen Tag World of Warcraft gespielt habe, sondern war da ordentlich am Socializen.
Ja, das meint man ja immer, weil ich denke mal, jeder Gamer kennt diese berühmt-berüchtigte South Park-Folge, die das halt auch aufgreift, dass die Jungs, die South Park-Jungs so verwahrlost halt zu Hause sind. Sowas bei dir halt nicht.
Nein, es war ja damals aber auch die komplette mediale Berichterstattung.
Genau,
also jedes Mal,
genau,
wenn du einen im Interview gesehen hast, war das wieder einer, der bitte das Klischee erfüllt, ja, und bitte nicht der Jurastudent, der ordentlich angezogen ist und gepflegt ist, sondern es muss so gefühlt einer sein, der ein bisschen assi ist und der kein Leben hat und alles in seinem Leben verloren hat, so als wäre er ein Glücksspielsüchtiger. Das hat es mit Sicherheit auch bei World of Warcraft gegeben.
Ja, mit Sicherheit.
Ich kenne da auch Leute, die ihr Studium in den Sand gesetzt haben und so weiter. Das kann passieren, aber das war mit Sicherheit nicht die Mehrheit.
Ja, auf jeden Fall. Eine sehr, sehr gute World of Warcraft-Geschichte von dir. Ich würde da gerne nochmal ein bisschen beim Online-Gaming bleiben und ein bisschen was aus meiner Zeit erzählen, wie ich damals so weitergemacht habe beim Online-Gaming. Also ich habe schon ein bisschen gesagt, ich habe damals ein bisschen Counter-Strike gespielt, ein bisschen Return to Castle Wolfenstein. Ich hatte dann auch einen eigenen Clan mit ein paar Jungs und auch die Website damals programmiert und sowas. Das waren halt alles so die ersten Sachen. Learning by doing, du hast es heute schon mal angesprochen.
Für Wolfenstein-Clan oder?
Wolfenstein, genau. Return to Castle Wolfenstein war ein Clan halt damals, ja, auch zusammen.
Die Wölfe.
Nein, Hell Division hat es tatsächlich geheißen. Wie,
okay.
Wir
haben nur Angst vor Gott.
Ja, genau, so, ja, sowas in der Art. War echt, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Jungs waren da sehr, sehr, sehr lustig unterwegs. War wirklich eine krasse, krasse Zeit. Dann war eine Zeit lang, ehrlich gesagt, mit Online-Gaming weniger. Ich kam dann irgendwie, glaube ich, zu Call of Duty Black Ops 2. Ging es dann bei mir wieder richtig los. Da hatte ich eine harte Suchtphase, wo ich wirklich jeden Tag gegrindet habe, auch mit Kollegen bei uns, den Nickel kannst zum Beispiel, den DJ, der hat auch mit mir dann gespielt und ein paar anderen Kollegen. Damals tatsächlich noch im Splitscreen, aber wir waren trotzdem halt online unterwegs.
Auf Konsole wieder, oder?
Genau, auf der PlayStation 3 dann mit Black Ops 2.
Shooter auf der Konsole spielen, ihr wart die Vorreiter.
Ja, also ich muss wirklich sagen, ich bin nach wie vor sehr, sehr überzeugt, macht mir heutzutage mehr Spaß als am PC, weil die Controller mittlerweile so haptisch ausgearbeitet sind, dass es mehr Spaß macht mit der Tastenbelegung und so weiter. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr großer Fan. War bei dir irgendwie konsolenmäßig und Online-Gaming, hast du da irgendwas getrieben oder war das bei dir kein Thema?
Das war lange kein Thema und dann war es tatsächlich eine ebenso kurze wie mittelmäßige FIFA-Karriere.
Oh,
also
okay.
Mein Bruder, der die ganze Zeit dann FIFA gespielt hat, der war da auch sogar relativ gut. Und ich habe mir gedacht, auch einfach ein bisschen so Fußball spielen, so ein bisschen casual, das geht schon. Das habe ich aber nie vertieft getrieben, also nie da einen Fokus drauf gesetzt. Das war wirklich so aus Spaß an der Freude. Habe da auch kein unglaublich hohes Skill-Level erreicht. Das war aber tatsächlich so die erste Online-Konsolen-Erfahrung. Also meine Online-Erfahrungen beschränken sich meistens tatsächlich auf den PC. Es ist, wenn ich so im Detail durchgehe, war das, glaube ich, wirklich nur FIFA. Mhm. Aber damit kannst du dir auch gut die Tage füllen. Und muss man auch sagen, ich bin dann vor allem auf PlayStation 4 und 5 mit diesen ganzen Chat-Funktionen, ich bin noch nie auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen beleidigt worden in auch so vielen unterschiedlichen Sprachen. Also man muss ja dann auch teilweise erstmal schauen, welche Sprache schreibt der Mensch da gerade.
Ja, genau, du musst erstmal googeln.
Der dich wüst beschimpft, ne?
Ja.
Ja.
Also du hast ja gesagt, du warst ja Online-Gaming auf Konsolen und am PC unterwegs. Jetzt hätte ich gern gewusst, weil wir schreiben ja schon das Jahr 2024, hat sich einiges geändert in der Videospiellandschaft. Hast du denn noch irgendwelche, also zockst, auf welchen Konsolen zockst du denn zur Zeit? Oder hast du sogar noch einen PC daheim, worauf du spielst?
Nee, also vom PC-Gaming bin ich tatsächlich komplett weg. Also den habe ich nur noch, den nutze ich nur noch ein bisschen zum Arbeiten. Allerdings habe ich auf dem MacBook einen sehr, sehr guten Emulator laufen, wo man hin und wieder mal alte Gameboy-Spiele aufleben lassen kann. Das ist relativ spaßig und ansonsten bin ich in der klassischen Neuzeit mit der aktuellen Xbox und der aktuellen PlayStation breit aufgestellt für die jeweiligen Exklusivtitel. Das ist natürlich auch was man früher nicht hatte, was jetzt mittlerweile möglich ist, dass man sich das im Alter ein bisschen besser finanzieren kann, dass man auf alle Konsolen Zugriff hat. Aber du bist ja, glaube ich, nach wie vor auch am PC noch relativ stark unterwegs, zumindest stärker als ich.
Ja, genau. Bei mir ist ungefähr, ja, der Großteil, den spiele ich dann schon auf den Konsolen. Also ich habe auch eine Switch. Ich glaube, du hast auch eine Switch.
Ja, Switch ist tatsächlich als Handheld bei mir unterwegs.
Genau.
Ich habe auch diese Switch Lite, also ich kann die nicht am Fernseher benutzen.
Ah ja, okay. Genau. Bei mir ist es die OLED-Switch und ich es ist bei mir halt einfach so, ich spiele lieber am Fernseher. Ich hab, kannst du gar nicht sagen, wann ich das letzte Handheld-Spiel oder das Spiel im Handheld-Modus durchgespielt habe. Da
ja, die, wie lange hält denn die Batterie jetzt von so einer OLED-Switch, wenn die nicht im Docking-Modus ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Also, da ich den Handheld-Modus nicht benutze, kann ich dir das nicht so ganz beantworten. Auf jeden Fall, ja, es hält schon ein paar Tage. Die Switch ist da eigentlich relativ gut ausgestellt.
Wenn du da Dauersucht, das ist doch da bestimmt auch noch 3 Stunden aus. So, zumindest war das bei dem ersten Modell so. Das hat als Handheld nicht viel hergemacht.
Ah, okay. Dann kommen wir doch mal zum Herzstück unseres heutigen Podcasts. Ich hätte ja gern mit dir über deine herausragendsten Spielerfahrungen jemals gesprochen. Was fällt dir denn dir ganz spontan da zuerst ein?
Ja, wenn wir das jetzt wieder vom Anfang her aufrollen, dann ist es beim Nintendo Game Boy tatsächlich dieses erste Mal ein Spiel durchspielen, dieses Super Mario Jump'n'Run, bockschwer, dieses Erfolgserlebnis am Schluss.
Ja.
Dieses Spiel, wo deine Eltern zu dir gesagt haben, ah, ich habe das noch nie durchgespielt und so weiter, weil sie die Nerven oder die Zeiten oder vielleicht auch die Fähigkeiten dazu manchmal nicht hatten. Und das war quasi auf dem Game Boy so dieses erste Erfolgserlebnis. Das ist dann auch, glaube ich, was einen leicht in Videospielsucht möchte ich es nicht nennen, aber man hat halt dann den Spaß dran. Also mit Erfolg kommt der Spaß.
Ja, du hast halt dieses Erfolgserlebnis, etwas Tolles geschafft zu haben.
Genau.
Und ich glaube, Super Mario Land, war das nicht das erste Spiel auch, was New Game Plus sogar anbot, was du dann nochmal durchspielen konntest, ein Ticken schwerer. Das müsste ja auf dem Game Boy Super Mario Land gewesen sein. Das konntest du nicht nur einmal durchspielen.
Ja, ja, genau. Ich glaube zumindest, vielleicht lief es dann irgendwie schneller oder irgendwas
genau,
war
schneller
da.
Oder schwer, irgendwas war.
Genau, also das war das Elden Ring seiner Zeit.
Ja, genau,
vom Schwierigkeitsgrad her auf jeden Fall.
Ja.
Dann, also auf dem Super Nintendo, das hatte ich vorhin ja auch mal kurz angeteasert, da war das einfach Harvest Moon. Also in diesem Spiel habe ich so unglaublich viel Zeit verbracht. Das war halt auch unglaublich liebevoll gestaltet. Du hattest ja da im Schnitt in dem Spiel, also da ging es darum, dass du 2,5 Jahre Zeit hattest, um auf dem Hof deiner Eltern klar Schiff zu machen, bevor die wiederkamen. Dann hattest du einen Wechsel von 4 Jahreszeiten drin. Wenn du abends deine Hühner nicht in den Stall gebracht hast, dann konnten sie von wilden Hunden gestohlen werden. Hin und wieder ist auch so ein Sturm über die Farm gekommen.
Ja.
Der hat dir die Hühner gemopst, wenn sie draußen waren. Der hat dir deine Ernten manchmal ein bisschen kaputt gemacht. Dann konntest du dein Haus ausbauen. Du konntest da an Festivals teilnehmen, wo du dann letztendlich auch heiraten konntest, Familie. Und vor allem das Spiel hatte ja unglaublich viele Enden, je nachdem, welche Erfolge du während des Spiels freigeschalten hast. Mhm. Also hebe 1000 Mal deinen Hund hoch. Und es war auch so mit so einem Ausdauersystem verbunden, dass du quasi immer wieder Ausdauer aufladen musstest, um Tätigkeiten zu vollführen, bis man irgendwann auch als Kind begriffen hat, nur weil Nacht ist, ist der Tag dort nicht vorbei. Das Spiel unterbricht nämlich nicht automatisch.
Ja.
Also man kann abends quasi in die Endlosigkeit reinspielen.
Mhm.
Das muss man als Kind nur immer erstmal begreifen, weil man denkt sich so, okay, der Tag ist vorbei und ich muss jetzt schlafen. Aber wenn das drin ist, dann kann man das Spiel natürlich, sage ich jetzt mal ein bisschen cheesen, dann wird das wesentlich einfacher.
Also du hattest auf jeden Fall so eine Vorliebe für extrem lange Spiele, wenn wir vom WoW zu Harvest Moon kommen. Also du bist so jemand, der kann kein Spiel nur ein paar Stunden spielen, beziehungsweise spielt er das an und du lässt es dann, glaube ich, einfach liegen, wenn du meinst, ja, mit dem kann ich gerade nichts anfangen. Aber wenn dich eins packt, dann bist du da dahinter.
Ja, genau, ja, das ist so ein klassisches Eintauchen. Es ist wie oft so einfach mal anfangen und je nachdem, wenn das Spielprinzip dann kommt oder das Spiel wie bei Harvest Moon auch unglaublich liebevoll gestaltet ist, dann kann man mich dann schon haben. Und dann will ich es aber auch auf so einer 100% Lösung meistens spielen. Also dann investiere ich da auch Zeit rein und mache mich schlau, wie ich da irgendwie besser werden kann oder ob ich auch schon alles gesehen habe und so weiter.
Ja, ja, da fällt mir ein gutes Beispiel bei mir ein, um auch mal nochmal beim Super Nintendo zu bleiben und ich komme nochmal auf die Donkey Kong Country Reihe zurück. Also ich war immer damals als Kind großer Jump'n'Run-Fan und als ich damals das erste Donkey Kong Country auf dem Super Nintendo gespielt hatte, dachte ich mir, es gibt nichts Besseres mehr. Ich meine, zusammen mit Donkey Kong und Diddy Kong diese Abenteuer
in der Lore
zu erleben,
fahren.
In der Lore fahren, um nur eine
das tolle, schwerste Level aller Zeiten.
Um nur eine tolle Aktivität zu nennen. Aber ich sage jetzt mal ganz speziell diesen Anfang im ersten Level, wo diese Musik dann anfängt und dann so denkst du, ja, ist halt irgend so ein Jump'n'Run, tausendmal gesehen und dann geht's halt los. Dann setzt die Musik so ein und denkst, du wippst dann so mit und denkst so, hä, was ist denn mit dem Super Nintendo los?
Wenn du aus diesem ersten Haus rausspringst und unten reingehst und sein Bananenvorrat ist weg und du siehst die Enttäuschung und das blanke Entsetzen in seinen Augen und er ist von diesem Tag auch komplett enttäuscht am Ende.
Genau, und dann geht's richtig rund, also eine Achterbahnfahrt im wahrsten Sinne des Wortes mit Donkey Kong und Diddy Kong in Donkey Kong Country. Das Ganze wird dann für mich nur noch getoppt vom zweiten Teil, Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest. Fand ich auch mega gut, dieses ganze Piraten-Setting. Die Musik, meine Güte, ich habe selten einen besseren Soundtrack in Videospielen gehört als in Donkey Kong Country 2. Höre ich privat immer noch sehr, sehr gerne an. Und ja,
das Donkey Kong haben wir doch dann nochmal auf diesem Elbenwald-Festival gezockt und festgestellt, dass wir nicht mehr die Reflexe von damals haben.
Richtig,
bei dem
Loren-Level.
Ja.
Genau, wir haben es auf dem, was war das, SNES Mini haben wir es
gespielt. Ja, genau, auf
gehabt.
Dieser Mini-Konsole.
Genau. Und ja, ich habe...
Hast du den eigentlich auch? So
ich
ein bisschen als Retro-Fetisch?
Ich hab ihn daheim, aber OVP.
Also, ja, mittlerweile gibt es das ja auch als virtuelle Konsole mit einem großen Ansatz an Spielen, was man auf der Switch hat. Das ist
genau.
Dann auch immer praktisch. Da kann man immer mal wieder in die alte Zeit zurücktauchen.
Das ist auch immer sehr gut. Das sind auch die N64-Spiele mittlerweile vertreten. Du hast Gameboy-Spiele, NES und SNES hast du.
Genau, ja.
Ich bin ja gespannt, ob auch Gamecube kommen wird. Kann ich mir gut vorstellen, weil es gibt so Wii-Ports.
Umsetzung müsste ja gehen, ja.
Ja, das sollte ja auf jeden Fall funktionieren. Dann bleiben wir doch mal kurz beim N64. Da war bei mir... Also ich denke, du hast es auch gespielt, GoldenEye 007, es war...
Klassiker.
Das war eine Tortur, an dieses Spiel zu kommen.
Ja, das Interessante bei GoldenEye war ja damals, dass das irgendwie in Deutschland nie offiziell released worden ist. Also es gab ja eine PAL-Version in Deutschland, aber nie zum Release angeboten. Und obwohl kein Release für Deutschland vorgesehen war, stand es trotzdem auf dem Index, bis 2021 sogar, weil es halt ein gewalttätiges... Shoot'em Up war.
Ja, was
wir noch ein Killerspiel.
Ein Killerspiel, die guten Killerspiele. Ja, was mir noch in den Sinn kommt, also da gab es ja damals diese ganzen Videospielzeitschriften, so Endzone und so weiter, Bravo Screen Fun, keine Ahnung. Und alle Magazine hatten damals so ihre eigenen Shops oder haben da die Werbung verkauft an irgendwelche Shops, die dann die Werbung da in die Zeitschriften, also per Anzeige stellen konnten. Und da konntest du tatsächlich dann GoldenEye 007 auch vorbestellen. Wer weiß, wo das hergekommen ist. Ich warte bis heute noch drauf.
Ja, die meisten haben doch noch einen französischen Text hinten drauf, oder? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es dann über Frankreich hier gelandet ist. Auf jeden Fall, also wir haben es, glaube ich, in so einem An- und Verkaufsspieleladen irgendwann mal mitgenommen. Die gab es ja damals auch in München tatsächlich zuhauf. Und da stand es irgendwann drin und dann hieß es quasi, man konnte ja zu viert gegeneinander spielen im Splitscreen.
Ja, genau.
Das gute alte Golden Gun Match, die goldene Pistole, egal wo sie dich trifft, du stirbst sofort.
Ja,
da
tatsächlich.
Haben wir uns zu viert Abende um die Ohren gehauen. Ja.
Ja.
Das war dann quasi, also dafür war ja der N64 sowieso gut geeignet, weil da waren halt dann diese ganzen Klassiker da, wie Mario Party, was wir unglaublich viel gespielt haben, oder halt, was uns richtig abgeholt hat, das erste Super Smash Brothers.
Das war
mit den Charakteren von Nintendo, die man kennt, und mein Bruder und noch zwei Kumpels, und die Kumpels sind zu dir gekommen mit dem Controller in der Hand und dann hat man da seine 5-6 Stunden verbracht. Und aber für mich auf dem N64, was richtig gut war, auch war Star Wars Rogue Squadron. Da kam damals das erste raus. Als Star Wars-Fan war das natürlich eine Offenbarung, in diesen Raumschiffen rumfliegen zu können. Und das sah auch gut aus, vor allem für damalige Verhältnisse.
Ja. Das wurde dann später nur noch getoppt vom GameCube-Nachfolger.
Ja, ja, genau. Ich habe aber auf dem N64 tatsächlich auch ein Guilty Pleasure.
Jetzt bin ich gespannt.
Auf dem GameCube kommt es dann.
Auf
das ist
GameCube,
weil du gerade GameCube schon gesagt hast. Das teasen wir dann ab, genau, ja.
Nee, N64 hat für mich ja ein paar richtige Kracher noch. Also wir hatten es heute schon mal, Super Mario 64 war damals eine Offenbarung für mich.
Yoshi auf dem Dach, das
war,
Geheime
war
zum Freischalten.
Wahnsinn, der 120. Stern, der das dann am Ende ermöglicht
hat. Dass
man
sich aufs Dach schießen konnte.
War Wahnsinn, hat mein Gehirn gesprengt in dem Moment als Kind, weil ich dachte,
das
ist Wahnsinn.
Ich weiß noch damals, wenn dir das am Schulhof so jemand erzählt hat, das und das ist dann passiert und du wolltest nur noch nach Hause und wolltest es selber machen und hast versucht, noch so jeden so kleinen Stern dann dir
das
zu erhaschen.
Das. Du hast dich da damals am Schulhof, hast du dich damals ausgetauscht. Also du hattest ja kein Internet und diese ganzen Easter Eggs und so weiter, diese versteckten Sachen, die musstest du quasi mit deinen Freunden gemeinsam erspielen zusammen.
Oder halt, es stand in einer Zeitschrift, das war ja jetzt aber damals nicht so, dass du ich will mal wieder die Kids und du hast auch nicht jede Zeitschrift ständig bekommen und so weiter.
Ja.
Und dann hast du mal versucht, im Laden was mitzunehmen. Und irgendeiner wusste es dann. Und dann hat es quasi Rumors Ongoing am Schulhof die Runde gemacht.
Tatsächlich, ist wirklich so gewesen, ja.
Ja, und zeittechnisch hat mich aber dann vom N64, so sehr ich ihn auch liebte, wirklich was weggerissen. Und das war halt dann 99, Anfang der 2000er. Das haben wir ja vorhin schon mal kurz angeteasert. Das war halt einfach das Pokémon-Phänomen. das sich direkt wieder zurück zum Handheld gezogen hat. Du warst unterwegs mit dem Linkkabel. Du hast zu deiner Mutter immer gesagt, hey Mama, ich gehe raus. Sie hat sich gefreut. Jawohl, mein Sohn geht an die frische Luft. Und ja. Dabei hast du einfach nur deinen Gameboy einstecken gehabt, weil ihr draußen den ganzen Tag miteinander Pokémon gezockt habt. Seid auf irgendeiner Bank gesessen. Und aber das Pokémon war einfach ein Phänomen. Ich glaube, da konntest du, wenn du in den 90ern aufgewachsen bist, so wie wir, da bist du nicht drum herum gekommen. Es ging mit der Fernsehserie los. Jeden Tag wurde in der Schule über die neueste Folge geredet. Jeden Tag wurde über die Videospiele geredet. Wer hat was gefangen? Du warst auch überall damit konfrontiert. Ja. Also es kam in den Nachrichten, auf jeder Zeitschrift. Das war ja, glaube ich, monatelang auf jeder Spielezeitschrift war irgendwas mit Pokémon auf dem Cover.
Pokémon war überall.
Genau, ja. Also da konnte man nicht aus. Dann ging es ja über Figuren und Plüschtiere. Und ich war in dem Game auch tatsächlich gefangen. Und da sind wir dann aber auch wieder irgendwo beim N64, weil da kam ja dann das damals Pokémon Stadium raus.
Ja.
Mit dem Transfer-Pack, wo du dann deine eigenen Pokémon, die Sprites, in 3D plötzlich sehen konntest und in der Arena kämpfen konntest. Und wenn du deinen Kumpel hattest und er hatte sein Transfer-Pack und Controller dabei, dann habt ihr da gegeneinander
geredet. Ja, das war mindblowing damals.
Das hat, und ja, sowas habe ich einfach noch nie gesehen. Also wir sind da vor dem Kasten gesessen, stundenlang. Ja. Ne, da waren wir so. Und Pokémon hatte ja auch diese, das Pokémon Stadium hatte dann auch diese Minispiele à la Mario Kart. Gut. Das
mit dem Schlurp.
Mit dem Schlurp, wo du vom Teller das Zeug essen musstest und das Härtner vom Saftkorn. Also, was wir uns damit bespaßt haben, Wochen und es wurde uns einfach nicht langweilig.
Es wurde nicht langweilig.
Also wenn ich zu meinen Eltern gesagt habe, kauf mir bitte Pokémon Stadium für 120 Mark, das war ein unglaublich gutes Investment, weil für 120 Mark hast du Wochen, Monate lang dein Kind bespaßt bekommen. Ja. Also von wenn du natürlich wolltest, dass vor der Konsole sitzt. Das muss man natürlich dazu sagen. Ja.
Also so eine kleine Anekdote. Für viele Kinder damals gab es immer als Bestrafung so Hausarrest. Bei mir persönlich war es nicht so, ich wurde rausgeschickt, weil ich hatte...
Hausarrest hat nur funktioniert in Verbindung mit Fernsehverbot.
Genau,
ansonsten war das eine sinnlose Strafe.
Das war eine sinnlose Strafe sonst.
Und das
ich
war
kann mich
keine.
Noch damals erinnern, mir wurde damals das Stromkabel mal geklaut für meine N64 von meinen Eltern. Also was heißt geklaut? Halt, die haben's, ich habe irgendwas gemacht und dann als Bestrafung, ja, wir nehmen dir jetzt dein Stromkabel weg. Dann war ich natürlich zutiefst traurig, dass ich nicht auf meinen geliebten Nintendo 64 spielen konnte. Ja, aber wie gesagt, Pokémon, ich war auch im Hype. Ich war damals gefangen, mein ganzes Kinderzimmer war von oben bis unten mit Pokémon-Artikeln vollgestopft, sei es Poster, Bettwäsche, Plüschfiguren, alles. Es spielt keine Rolle.
Ja, es gab ja auch alles.
Ja, dazu haben sich dann noch die Sammelkarten gesellt. Also das war ja auch ein Phänomen, das bis heute, muss man sagen, andauert. Also das ist auch vielleicht ein gutes Thema für einen anderen Podcast, das mal ein bisschen ausführlicher zu besprechen, was da die Faszination für Sammelkarten ist, insbesondere für Pokémon. Genau, das war auch... Wahnsinn.
Genau, und bei Pokémon Stadium, weiß ich, dann kam ja damals diese gelbe Pokémon-Edition raus, die ja ein bisschen mehr an der Fernsehserie war, wo Team Rocket dabei war, Pikachu war dein Starter und da gab es dann dieses nice Feature tatsächlich auf bei Pokémon Stadium. In Pokémon Gelb gab es ein kleines Strandhaus und da konnte man ein Minispiel spielen, das hieß Pikachus Strand. Das war Pikachu auf dem Surfbrett, du musstest über Wellen surfen, Punkte sammeln. Jetzt kann Pikachu natürlich nicht surfen. Es ist aber so, wenn du in diesem Meistercup oder in diesem Premium-Cup bei Pokémon Stadium die ganzen Gegner durchgehend besiegt hast und hast dann letztendlich immer das Pikachu von deiner gelben Edition mit dem Team gehabt, hattest du da dann die Möglichkeit, ihm Surfer beizubringen und konntest damit dann das Minispiel auf der gelben Edition freischalten und spielen.
Das ist sehr gut.
Und das ist natürlich ein Ziel, das es zu erreichen gilt.
Aber auf sowas musst du halt erst einmal kommen auch wieder.
Ja, ja. Also es war, so kann man alles im Bundle verkaufen.
Ja.
Und Pokémon Stadium hat es allein für das Minispiel auf der gelben dann schon gelohnt.
Pokémon allgemein lohnt sich immer noch sehr, also immer noch sehr, sehr
großer Fan. Bis heute jedes Spiel gespielt, bin ich nie weggegangen. Nicht mehr so enthusiastisch wie damals. Ich war dann auch da mal eine Zeit lang im Competitive-Online-Bereich ein bisschen unterwegs bei Pokémon, aber war auf jeden Fall ein Phänomen für sich, ja.
Tatsächlich ist es wirklich so, ja.
Genau.
Dann gehen wir mal weg von Nintendo an sich und lass uns doch kurz über die allererste PlayStation.
Es gab auch was von Sony. Ja.
Reden. Es gab auch noch einen kleinen Kasten von Sony. Genau, da will ich insbesondere über Metal Gear Solid 1 sprechen. Was für mich, also ich kannte damals ja so Story Games, ja, immer mal schön, es waren immer nette Geschichten und so weiter. Aber dann kam Metal Gear Solid 1 und sowas hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gespielt. So ein interaktives Videospiel, was sich ja spielt wie ein Film, kann man schon sagen. Und dann diese kleinen Sachen. Also Stichwort Psycho Mantis.
Der Klassiker.
Genau. Wenn du dann.
Wenn du nicht wusstest, wie das funktioniert. Ja.
Du kämpfst stundenlang gegen den. Er nimmt einfach keinen Schaden, er geht nicht drauf, du probierst alles, stirbst keine Ahnung wie oft. Und dann aus irgendwie rufst du ja deinen Kernel irgendwie an über das Codec und dann wird ihm ja so gesagt, ja, versuch doch mal den Controller irgendwie auszustecken, dann machst du das, weil du hast
du hast ja eh
keine Optionen mehr. Du hast ja schon alles probiert, also warum sollte das nicht funktionieren? Dann steckst du den Controller um und dann kannst du auf den Gegner auf einmal verletzen. Und das ist damals halt wirklich so, ja, so mindblowing gewesen, genauso wie der Fakt, dass einfach so ein Türcode in der Anleitung versteckt ist. Und dir wird es nicht gesagt im Spiel. Wenn du die Anleitung nicht von vorne bis hinten durchschaust und diese Info findest, da es gab noch ein extra Funfact, auf der Spielverpackung hinten war ebenfalls noch ein Code drauf und versteckt, damit du im Level dann weitergehen kannst. Ja. Und das war schon damals, ja, herausragendes Spielerlebnis, wo du denkst, wie kommt man denn auf sowas? Hideo Kojima?
Ich war ja von der Konsole auch allgemein also wir waren ja immer so ein Nintendo-Haushalt tatsächlich und PlayStation war immer bei meinem Kumpel dann schon up to date und was ich damals halt so interessant war, war, dass sie ja schon mit der PlayStation 1 diesen Multimedia-Konsolen-Ansatz gefahren haben, weil du ja CDs drauf abspielen konntest. Also deine ganz normalen CDs, die du im Laden kaufen konntest, du konntest da Musik drauf abspielen. Das hat natürlich Nintendo ja nie gehabt, weil die ja dieses CD-Format so gesehen nie eingeführt haben und auf der PlayStation 1 habe ich mir die meiste Zeit beim Kumpel, wir haben halt SmackDown gespielt. SmackDown und SmackDown 2, Know Your Rule und ein Klassiker und den mag ich bis heute und das ist Dino Crisis.
Sehr, sehr schweres Spiel, wer dafür eine Vorliebe hat, wie für Resident Evil, was ich nicht habe.
Ja, das ist ja Resident Evil, glaube ich, gefühlt mit Dinos. Genau, das ist so der einzige Unterschied.
Ja, weißt du, warum die Nintendo-Konsolen bis dato immer noch ohne CD auskommen, beziehungsweise damals? Die wollten das ja zusammen mit Sony entwickeln, beziehungsweise stand dieses Ding. Genau, und Nintendo hat es sich dann dagegen entschieden, dann hat sich Sony gedacht, ja okay, dann machen wir unsere eigene Konsole.
Ja. Genau, und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, dann so Ende der 2000er war das oder so, da kam ja dann Nintendos neuer Handheld, damals der Game Boy Advanced auf. Und da habe ich auch ein Spielerlebnis, weil erstens mal war das für mich total faszinierend, dass ich dann da sowas wie Zelda Link to the Past vom Super Nintendo auf einem Handheld plötzlich zocken konnte und habe es da das erste Mal auch wirklich bewusst gespielt. Und dann kam mit Golden Sun dann noch ein unglaublich geiles Rollenspiel raus. Das ist eines der besten Spiele aller Zeiten, da stehe ich nach wie vor dazu. Und das Ganze halt auf einem Game Boy Advance in einer Grafik, die für einen Handheld damals einfach neue Maßstäbe gesetzt hat. Du hattest den Super Nintendo plötzlich in der Hosentasche.
Ja, ja, das war Wahnsinn damals, kann ich mich auch noch sehr erinnern. Ja, das war sehr, sehr gut. Ich habe von dir, ja, wir haben ja viel miteinander zu tun, du bist ja ein großer Final Fantasy Fan und ich habe immer wieder von dir gehört, Final Fantasy X, Dominik, spiel das. Ja. Du wirst nicht enttäuscht. Was ist denn da dran?
Also ich bin kein großer Final Fantasy Fan. Ich habe quasi damals auf der PlayStation 1 habe ich Teil 7, 8 und 9 gespielt und habe die auch genossen. Ich kann die Faszination, der Großteil der Fanbase ist sich ja da immer einig, hier Teil 7, das ist das Maß aller Dinge. Deswegen wird er ja auch jetzt neu aufgelegt. Ich mag allerdings die neuen Echtzeitkämpfe da drin, das ist nicht so meins. Also ich mochte damals immer dieses rundenbasierte.
Ja, das haben sie geändert, genau.
Aber ja, bei mir war es damals, ich habe damals dann eine PlayStation 2 irgendwann bekommen. Die war damals ja auch unglaublich teuer, die hat fast 1000 Mark gekostet. Ja, aber 800 auch deswegen, Mark, weil die einen DVD-Player integriert hatte. Genau. Und die haben ja früher selber schon 700 Mark oder sowas gekostet. Aber ja, zurück zum Ding. Final Fantasy X ist das beste Rollenspiel, das ich jemals gespielt habe. Ich habe das auf jeder Konsole, die ich bisher besessen habe, habe ich mir das irgendwo mal runtergeladen, war das irgendwann mal gratis. Ich habe das auf jeder Konsole gespielt, mehrfach. Vor allem das Remastered, Charaktere, Story, Kampfsystem, Atmosphäre, Musik, hervorragend. Das ist eins der, ich kann es nur jedem empfehlen, eins der besten Rollenspiele aller Zeiten in meinen Augen.
Ich habe es dir ja versprochen, also wenn nochmal ein Remastered oder Remake von Final Fantasy X rauskommt für eine Current-Gen-Konsole, werde ich das spielen. Meinetwegen auch für die Next-Gen, wenn es dann irgendwann mal erscheint. Ich habe es aber mir fest vorgenommen, das auf jeden Fall zu machen.
Auf der PlayStation 2 immer spielbar Enter the Matrix. Für als Matrix-Fan. Ich glaube, das Spiel war gar nicht so gut, aber du bist halt als
Nein, du bist
kind.
Halt Fan, ja.
Du bist als Kind und als Fan gesagt. Bist du halt da
ich fand's
davor gesessen.
Gut, ja. Ich fand's auch gut. Die ganze Bullet Time.
Ja.
Es war ja zusammen so eine krasse Zeit. Da kam ja auch Max Payne raus im Zuge auch dieser Matrix, also des Matrix-Films. Und dann dachten die Videospielmacher, okay, wir brauchen jetzt auch krasse Zeitlupeneffekte, dass die Charaktere rumspringen in Zeitlupe. Hat Max Payne den Nagel auf den Kopf getroffen. Auch immer noch eins meiner Lieblingsspiele. Bin ich auch sehr, sehr gespannt auf die Remakes, die jetzt kommen. Die wollen ja zum ersten und zweiten Teil ein Remake machen. Und da bin ich sehr gespannt, ja, was da
aber
kommt.
Aber die anderen Sachen waren dann tatsächlich wieder im GameCube. Also die PlayStation 2, da habe ich die Schwerpunkterinnerung ist da hier tatsächlich Final Fantasy. Ich habe mehr Sachen wieder auf dem Nintendo GameCube. Das war wahrscheinlich schon immer dadurch, dass es geprägt war, weil da kam, das hatten wir vorhin mal angesprochen, ja eben das neue, das Rogue Squadron 2 dann raus.
Du wolltest mir von deinem Guilty Pleasure erzählen.
Ja,
sag doch mal, was ist es denn?
Auf dem Nintendo GameCube ist das Godzilla Destroy All Monsters Melee. Wie der Name schon sagt, das ist sowas wie Smash Brothers Melee, halt nur mit Godzilla. Ich habe mir davon jetzt im Nachhinein nochmal Videos angeschaut, also man sieht ja die Vergangenheit da immer mit der rosa-roten Brille. Ich habe dieses Spiel geliebt, weil ich liebe Godzilla über alles, das ist einfach super. Und das Ganze noch in einem Kampfspiel, hier habt ihr mein Geld.
Ja.
Nehmt es, bin damit nach Hause gefahren, habe keine Minute bereut. Keiner meiner Kumpels hat das mit mir gespielt, die fanden das alles scheiße. Ich glaube sogar mein Bruder hat es nicht ordentlich gefeiert, aber es war halt einfach so ein Kampfspiel mit einer riesigen Echse. Und du konntest ja die Städte außenrum, die waren relativ rudimentär, die konntest du zerstören. Und da und in Star Wars Rogue Squadron habe ich Stunden versenkt meines Lebens und bereue bis heute nichts. Und in Super Smash Bros. Melee dann tatsächlich. Also der GameCube hat auch mit Super Mario Sunshine hat der ein paar herausragende Sachen auch abgeliefert. Und auch das für mich, das schlimmste Spiel aller Zeiten war tatsächlich der Nintendo 64 mit dem Superman. Mit der Superman-Umsetzung von der Animated
war eine
Series.
Frechheit.
Das war schon eine ganz besondere Form von Scheiße. Also für sowas Geld zu verlangen, das ist wirklich unterste Schublade. Nee, aber der Nintendo GameCube, der hat mir auch viele, viele schöne Spielstunden geschenkt. Wann kam denn die Xbox eigentlich? Wann ist das? Weil da gab es, glaube ich, auch ein Spiel, mit dem wir uns beschäftigt haben.
Ja, also Anfang. Ist es 2001 oder 2003 gewesen, als die erste Xbox
erschien? Glaube ich, erst nach der PlayStation 2 und nach dem GameCube, oder?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß, dass die Konsole im März erschien, denn ich hatte sie damals vorbestellt. Es war meine erste Konsole, die ich damals vorbestellt hatte und es hatte einen Grund.
Ja.
Es ist nämlich ein sehr, sehr krasses, ein sehr geiler Ego-Shooter damals erschienen, bei dem ich die Infos im Voraus aufgesaugt hatte, wie nie was zuvor, wie ein Schwamm. Natürlich ist die Rede von Halo, damals noch mit dem Zusatztitel Kampf um die Zukunft.
Kampf um die Zukunft,
im Englischen
ein
bisschen cooler mit Combat Evolved, was natürlich geiler ist. Und ich kann dir nicht sagen, wie lange ich diesen Ego-Shooter am Stück auch gespielt haben, also so Overnight Sleepings, als damals mein bester Kumpel bei mir war. Wir haben Halo rauf und runter gespielt, egal welcher Schwierigkeitsgrad oder auch im Multiplayer auf diesen tollen Maps mit Blood Gulch und so weiter, mit dem Sniper Rifle. Ja, Mann, das war einfach ein überragender Ego-Shooter.
Der Multiplayer-Modus, der hat das Spiel dann nochmal um so viel geiler gemacht, wenn du wirklich, also du bist alleine durch die Story durch und dann bist du da zu zweit.
Genau, dieser Koop, das war einfach noch ein ganz anderes Level. Das kannte ich aber, glaube ich, zu dem Zeitpunkt an so, dass man die Spiele zusammen mit dem Freund oder mit dem besten Kumpel halt so erleben kann und dann einfach
also das
zusammen.
War auch so, und du hast es durchgespielt und dann hast du wieder von vorne angefangen, hast es durchgespielt,
wieder stundenlang.
Das war
und
wie bei Star Wars Rogue Squadron auf dem GameCube, das funktioniert ja auch nach diesem Splitscreen-Prinzip und dass du die Missionen zu zweit fliegen konntest und stundenlang hast du uns in Zimmer einsperren können, uns wäre nicht langweilig geworden.
Nee, wir haben nichts gebraucht, also ein bisschen Süßigkeiten-Kram, ein bisschen was zu trinken und dann Halo und das war's. Das war einfach ein gelungener Abend und dann am nächsten Tag hieß es, nächste Wochenende wieder.
Machen wir wieder das Gleiche, also und dann, man hat sich da quasi immer durch seine Lieblingsspiele auch durchgezockt. Also Halo war damals auch so eine Offenbarung, als es kam. Das hat schon unglaublich viel Spaß gemacht.
Ja. Genau. Ja, kurze Zeit später kam dann auch schon die PlayStation 3 auf den Markt. Ja. Gab sehr, sehr viele und gute Spiele. Eins ist mir damals oder immer noch gut in Erinnerung, nämlich The Last of Us. Ich weiß, also du hast auch
natürlich...
Also
bist du der Fanboy, ja?
Ja, mein Tattoo spricht im wahrsten Sinne des Wortes Bände dafür.
Ja.
Du weißt auf jeden Fall, was The Last of Us ist. Ich denke, jeder, der irgendwie so passionierter Videospielspieler ist, der hat von diesem Spiel gehört. Ja, eins meiner liebsten Franchises, der erste und der zweite Teil. Der zweite Teil noch mehr, weil ich habe damals vor ein paar Jahren, wann war es... Ende so 2018, 17 und so, als der zweite Teil dann erschienen ist. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nie so ein Spiel erlebt, wenn sie einfach, Achtung Spoiler, den Hauptcharakter vom ersten Teil killen. Und du dann einfach nach ein paar Stunden, wo du denkst so, ich habe den ersten Teil...
Einfach so.
Ja, einfach so. Ich habe den ersten Teil so 30, 40 Stunden mit diesem Typi dann erlebt.
Ja.
Du baust ja zwangsweise dann eine Bindung zu der Spielfigur auf, ist halt einfach so. Und dann killen sie den einfach weg im zweiten Teil, nach 2, 3 Stunden, je nachdem, wie schnell du halt spielst. Und du sitzt dann erstmal, du brauchst erstmal eine Pause vor allen Dingen, du sitzt erstmal da und so, das habt ihr doch nicht gemacht. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Und natürlich hast du die Person bis aufs
Game of Thrones als
ja,
Spiel.
Ja, Scheiß, ja. Du hast natürlich diese Person aufs Blut, die halt deinen liebgewonnenen Charakter dann gekillt hat. Und die setzen dann noch eins drauf, denn du musst dann mit dieser Person den zweiten Teil des Spiels einfach bestreiten, wo du dann denkst, so, ist das euer Ernst? Ich will die nicht spielen, ich will einfach nur, dass die stirbt. Und dann quälst du dich halt so die ersten Stunden durch und ja, mit der Zeit lernst du dann halt wirklich sie kennen und verstehst.
Und lieben.
Ja, also ja, ich kann es nicht anders sagen, also ich mochte die dann quasi mehr.
Sprech es aus.
Ja, ich mochte sie mehr als halt den Typen.
Verrückt.
Ja, und das muss erstmal ein Spiel schaffen, so diesen Twist von diesem Rachespiel auf einmal zu so einem so Verständnis aufzubauen beim Spiel. Das finde ich immer nach wie vor sehr, sehr faszinierend. Und
Was bei mir tatsächlich komisch ist, also nach dem GameCube, was kam als nächstes, was war der Nachfolger vom GameCube?
Da waren wir schon bei der Wii.
Das war schon die Wii. Also GameCube-Nachfolger Wii, Wii U. PlayStation-Nachfolger PS3, PS4 und auch auf den Xbox-Nachfolgern kam für mich kein herausragendes Spielerlebnis mehr tatsächlich.
Ja.
Also da war kein Spiel mehr, das mir wieder so ein Feeling gab, wie ich es mal bei einem Final Fantasy hatte, wie ich es mal bei einem Pokémon hatte, wie ich es bei diversen Star Wars, Rogue Squadron, you name it, über die Spiele, über die wir gerade gesprochen haben. Also ich habe da gar nichts gefühlt. Ja. Ich kann mich da an nichts erinnern. Da waren gute Spiele dabei und ich hatte auch mit manchen so ein bisschen so ein Fun. Aber über die Generation kam für mich ansonsten nichts. Also ich weiß nicht, kannst du von der PlayStation 4 noch irgendwas empfehlen?
Von der PlayStation 4 kann ich natürlich immer noch das Remaster von The Last of Us empfehlen zum Beispiel.
Also wir drehen uns über The Last of Us.
Die Neuauflage von God of War. Das finde ich natürlich klasse.
Ja.
Wenn du das noch nicht gespielt hast, mach es.
Auch kein herausragendes für mich.
Ja, ja. Nee, also allgemein so die PlayStation-Exklusivtitel. Da sind wir auf jeden Fall also dabei.
War auch nicht herausragend.
Was war denn dann, ich werf's jetzt einfach mal in den Raum. Elden Ring müsste doch dann.
Das war dann. Ja, genau. Wir finden uns ja dann hier auf der neuen Xbox. Genau. Also ich hab's auf der Xbox das erste Mal gespielt, / ja PS5 gibt's
genau.
Ja, das ist es. Also Elden Ring ist vom Spielerlebnis her. Und so sehr ich Final Fantasy X auch wirklich vergöttere, Elden Ring ist für mich bis dato das beste Spiel aller Zeiten, das jemals auf den Markt gekommen ist. Das Spielprinzip, der Schwierigkeitsgrad, diese offene Welt, diese nicht überladene offene Welt mit 100.000 Symbolen, du musst es selber herausfinden,
richtig.
Du musst wirklich mal wieder selber arbeiten, du musst einen Guide lesen, du musst irgendwas wirklich wieder selber machen, du wirst nicht geführt, du weißt auch teilweise nur so rudimentär, wo du hin musst. Noch dazu sind die Gegner da bockschwer teilweise, manche sind auch leicht, aber Elden Ring hat ja trotzdem im Spiel selber so viele Möglichkeiten, dass du ihn entweder cheesen kannst oder dass sie schon Sachen eingebaut haben, um ihn leichter zu machen. Ja. Aber ansonsten ist es einfach das Prinzip wieder des Lernens des Gegners und dann sich über den Sieg auch mehr zu freuen. Und eine riesige Welt, die nicht überladen, aber auch nicht leer ist, wo du die ganze Zeit einen Drang hast zum Erkunden. Du willst überall hingehen, du willst alles sehen. Und ich finde, das hat From Software da geschafft wie kein anderes Spiel vorher.
Mir würde da eins einfallen, was es bei mir geschafft hat. Also bei Elden Ring gebe ich dir auf jeden Fall vollkommen recht. Eins der besten Spiele, was wir in den letzten Jahrzehnten bekommen haben. Und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt auf den DLC, der jetzt dann bald erscheint. Aber ich würde dann noch drei Titel nennen, die das ähnlich mit Open World machen.
Jetzt kommt als erstes, lass mich raten, Zelda.
Jetzt kommt nicht nur einmal Zelda, nicht nur zweimal Zelda, nein, es kommt dreimal Zelda.
Weil du Majora's Mask auch mit dabei hast.
Eben nicht.
Sehr gut.
Das lasse ich weg.
zu Recht.
Nein, da war mir der Zeitdruck, also der war ja viel zu stressig.
Das war unangenehm zu spielen.
Ich rede natürlich von Ocarina of Time auf der N64. Ein Brett, man kann es nicht anders sagen, das hat damals die Spielwelt in Mark und Bein erschüttert, war in meinen Augen auch das erste richtige Open World.
Ist das nicht nach wie vor das Videospiel mit der höchsten jemals
ist
erzielten
es immer
Bewertung?
Noch? Völlig zu Recht, ja. Und dann switchen wir so, auf die Nintendo
Switch verstanden.
Mit Breath of the Wild.
Den schreibe ich mir auf.
mit Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Gleiches Prinzip wie in Elden Ring, du wirst reingeschmissen. Dir wird nicht viel erklärt. Du kommst gleich in die Open World und du
kannst
überall hin.
Ohne Einschränkung.
Genau, ohne Einschränkung. Du kannst überall hin. Du kriegst halt dann aufs Maul in gewissen Bereichen.
Ja, ja.
Aber du bist ja selber schuld. Du musst ja da nicht hin. Das ist ja das, dass du das alles selbst erkundet. Und du hast es schon mal angesprochen, bei Elden Ring, du willst halt wirklich jede Ecke sehen. Und das hatte ich bei Breath of the Wild und Tears of the Kingdom auch. Ich meine, Breath of the Wild hat bei mir 150 Stunden gefressen, Tears of the Kingdom 120. Elden Ring war ich da nur, in Anführungsstrichen, bei 100.
Dann hast du quasi in Summe so viel in den drei Spielen, wie ich sie in Elden Ring
wie
habe.
Wie du in Elden Ring alleine, 300 irgendwas.
Aber mit New Game Plus, also hier soll keiner denken, ich habe nur in der ersten Schwierigkeitsstufe gespielt. Nein, das ist auf Max alles.
Ja, okay. Ja, okay.
Ich glaube, das mit dieser offenen Welt und tun und lassen können, was man will, ist, glaube ich, auch ein bisschen die Faszination immer bei den GTA-Spielen. Also ich habe zu GTA-Spielen überhaupt keinen Bezug mittlerweile mehr. Ich habe damals diese Top-Down-Titel mal ein bisschen gespielt. Ich kann das aber nachvollziehen, dass sich jetzt alle aufs Neue natürlich freuen, weil du hast ja da auch grenzenlose Freiheit und kannst ja gefühlt tun und lassen, was du möchtest.
Da bekommst du auch was fürs Geld. Du hast es schon mal
genau,
gesagt.
Und der Online-Modus scheint ja auch eine immens große Fanbase zu haben. Das wird ja bis heute gespielt. Also ich kann das schon verstehen und ich glaube, wenn das Spieleentwickler schaffen, dass sie entweder ein gut strukturiertes, engmaschiges Spiel produzieren oder eben eins, das weit ist und nicht komplett überladen und voll ist mit irgendeinem Müll. Ich glaube, das ist so der Trick für die Zukunft. Also Elden Ring als auch Zelda, die haben jetzt hier Maßstäbe gesetzt. Da werden sich künftige Spiele, werden sich da ein bisschen dran orientieren müssen.
Ja.
Und wir wissen ja auch alle, welchen Publisher wir hier adressieren mit großen und überladenen Welten, die immer wieder den gleichen eintönigen Rödel nur. Ubisoft.
Genau.
An dieser Stelle.
Sie betiteln ja auch ihre Spiele als Quadruple-A-Spiele.
Ja, sind sie nicht.
Was mir auch schleierhaft ist, es ist vielleicht ein AA-Titel, aber schon lange
keine
nicht mehr kein Triple-A-Spiel.
Nee, das sind ja keine. Also das erste Assassin's Creed ist, glaube ich, um Welten besser als das aktuelle zum Beispiel.
Würde ich auch unterschreiben. Ich bin auch sehr gespannt, was sie mit den Assassin's Creed im japanischen Setting machen.
Ja, die können mal wieder back to the roots
wie gehen, du immer schon gern sagst, Ghost of Tsushima hatten wir schon.
Oh, tolles Spiel, ja. Ghost of Tsushima hatten wir schon.
Gerade bei Open World waren auch eine sehr, sehr schöne Open World, auch nicht zu überladen. Du wirst ja quasi, du wirst regelrecht vom Wind geleitet, wo du hinlaufen musst. Du hast kein Radar oder irgendwas.
Genau, das ist ein bisschen so. Ich finde, das Einzige, was das Spiel hat, ist ein bisschen repetitiv in der Missionsgestaltung.
Ja, okay, gebe ich dir recht,
Aber du hast auf dem Weg zu den Missionen, du bewegst dich halt in einer schönen Welt, da gibt's immer was zu sehen. Vor allem dieses, ich habe das ja auf der PlayStation 5 gespielt, die Remastered-Auflage, da schaut schon grandios aus.
Director's Cut, genau.
Ja, genau, den Director's Cut, das schaut schon grandios aus an der einen oder anderen Stelle, da kannst du natürlich nichts sagen. Ne? Schauen wir mal, was uns die Zukunft noch bringt, was uns mal wieder so in den Bann.
Ja, da bin ich wirklich sehr gespannt. Die Next-Gen-Konsolen stehen ja quasi schon in den Startlöchern, ob wir es wollen oder nicht. Die
kommt gefühlt auch immer schneller.
Ja, die PlayStation 5 ist ja gefühlt erst letztes Jahr erschienen, was natürlich nicht so ist.
Ja.
Aber so fühlt es sich an. Und die Insider oder halt die Gerüchteküche brodelt bereits, welche Specs die neue Xbox und die PlayStation dann mit was sie aufwarten können. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall muss sich aber was in der Videospielbranche ändern, weil ich habe, wie du auch schon gesagt hast, die Schnauze voll von diesen Open-World-Spielen, die zu überladen sind, die zu nichts führen, die vor allen Dingen keinen Spaß machen und die sich nach Arbeit anfühlen.
Was auch wirklich top war, was keine Arbeit gemacht hat, war Witcher tatsächlich.
Witcher
3 ist klasse und ich habe unglaubliche Hoffnung auf das neue Elder Scrolls dann, obwohl man bisher ja außer dem Teaser-Trailer immer nichts gesehen hat. Soll ja wahrscheinlich auch erst 26 kommen oder 25 dauern.
Hat ja mit Skyrim auch viele
Ja,
Fans.
Genau. Also wenn die mir sowas nochmal geben, was mit den neuen Konsolen, was das angeht, ist halt immer wieder die gleiche Thematik. Es schreien alle nach neuen Konsolen, obwohl ich glaube, dass nach wie vor die Publisher und Entwickler die aktuellen noch nicht mal bis zum Ende ausreizen. Das ist auch oft das Problem. Für beide Konsolen produziert noch für die alte, für die...
Richtig.
Nein, nicht, wir produzieren nichts mehr für die PlayStation 4. Wir produzieren die Spiele jetzt bitte nur noch für die PlayStation 5.
Genau, um das maximal
rauszuholen. Kann ich auch endlich mal mit, da lacht ja immer der PC-Spieler, wenn du sagst, ich würde gerne mal mit der Hochauflösung bei 60 Frames spielen.
Ja, du musst aber dann auch bedenken, du brauchst halt einen dementsprechend potenten PC für 2.000, 3.000, 4.000 Euro, währenddessen du die PlayStation 5 halt für 400, 500
bekommst.
Ja,
aber ich glaube, wenn du ein Spiel auf die zuschneidest, dann kann die das schon. Also du siehst es ja bei manchen Titeln, wie toll die trotzdem aussehen und ich eine schöne Framerate habe.
Ja, genau.
Aber du merkst es halt bei manchen Spielen, dass sie so konzipiert sind, dass sie auch noch auf irgendeiner alten Kiste laufen müssen.
Richtig, leider.
Und das ist dann schade.
Genau, das finde ich auch immer sehr, sehr schade, dass da die Entwicklerstudios ihre Kapazitäten verschwenden.
Und vielleicht ein gutes Superman-Spiel, um das alte wieder aufzuholen.
Das auf jeden Fall, weil ich will gerne nochmal den gleichen Dreck wie vor ein paar Jahren spielen.
Wenn du dir anschaust wie Spider-Man, merkst du ja, dass sowas durchaus möglich ist.
Ja, aber es ist halt die Ausnahme. So, das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge von Pixel Popcorn. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Matze. Vielleicht kommst du ja mal wieder.
Ja, gerne. Danke für die Einladung. Wir haben ja, glaube ich, mit Sammelkarten oder sowas noch ein Thema adressiert, was sich ja vielleicht auch mal lohnen könnte.
Ja, da würde ich auch sagen, da finden wir auf jeden Fall noch ein Thema. Und ja, an die lieben Zuhörer auch heute wieder natürlich vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal bei Pixel Popcorn, eurem Videospiel- und Filmpodcast.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit Hyland.com.